NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Doris Dörrier liest den letzten Auszug aus ihrem Essayband Wohnen. Wohnen ist ein Menschenrecht. Aber wie man wohnt und wie viel Platz man dafür beansprucht, das ist von Zivilisation zu Zivilisation völlig verschieden. Die Vorstellungen vom Wohnparadies sind äußerst unterschiedlich. Doris Dörrier hat ihr eigenes Wohnen in ihrem Elternhaus in Hannover, in Münchner Wohngemeinschaften und in einem eigenen Haus im Münchner Umland beschrieben. Das Wohnen in Amerika und in Japan hat sie besonders inspiriert, weil sie als Filmemacherin die Erkenntnisse über diese Arten des Wohnens auch beruflich verwerten konnte. In Kalifornien waren es die großen Häuser, die den speziellen Traum vom American Way of Life ausdrücken. In Japan, wo sie mehrere Filme realisiert hat, steht für den Einzelnen wesentlich weniger Fläche zur Verfügung. Die wird aber kunstvoll genutzt. Mit Japan beginnt der letzte Auszug aus Doris Dörriers Essay.
Am 11. März 2011 ereigneten sich ein Erdbeben, ein Tsunami und in der Folge ein Reaktorunfall in der Region Fukushima im Norden Japans. 20.000 Menschen kamen um. Im November 2011 fuhr ich in das zerstörte Gebiet. Erschüttert lief ich durch die Trümmer und traf einen alten Mann, der verloren in den Grundmauern seines Hauses stand und vor sich hin murmelte: Genau hier war mein Haus. Hier lebte meine Familie, meine Tiere. Hier war mein Garten. Mein ganzes Leben ist verschwunden und ich kann es einfach nicht verstehen. In seinem Schock und Verlust erkannte ich die Geschichte meiner Eltern wieder. Ich fühlte mich verbunden und als Zeichen von Solidarität beschloss ich, einen Kinofilm über die Katastrophe zu drehen, mit dem Titel Grüße aus Fukushima. Für meine Erzählperspektive erfand ich die deutsche Marie, die in die Notunterkünfte der Provinz Fukushima reist, um die Überlebenden als Klaunen aufzuheitern. Und schließlich einer alten Frau dabei hilft, in ihr zerstörtes Haus zurückzukehren. Ich besuchte die Bewohner der Notquartiere und lernte vornehmlich ältere Frauen kennen, die mir tapfer lächelnd erzählten, dass sie ihre Kinder und Enkel aus der Gefahrenzone weggeschickt hätten, aber dass nun niemand sie mehr besuche und sie von allen vergessen seien, dass ihre Männer wie ruhelose Geister umherirrten und sich nicht damit abfinden konnten, kein Zuhause mehr zu haben, dass sie sich im Glücksspiel verloren, tranken. In den winzigen Wohncontainern der Notunterkünfte konnte man sich kaum umdrehen und nur auf einem kleinen Plätzchen am Boden sitzen. Jede Bewohnerin hatte jedoch vor der Tür einen Balkonkasten mit Blümchen und Kräutern bepflanzt, um zu signalisieren: Hier wohne ich, hier versuche ich so zu tun, als wäre ich zu Hause. Aus den Begegnungen mit diesen Frauen entstand die Figur der alten Dame Satomi, die mit Hilfe von Marie unbedingt in ihr zerstörtes Haus zurückkehren will. In Japan sagt man Tadaima, wenn man nach Hause kommt. Ich bin zu Hause. Nur wenige Kilometer vom Atomkraftwerk entfernt fanden wir ein fast völlig zerstörtes Haus. Die ursprünglichen Bewohner hatten zum Glück überlebt, aber von dem Haus waren nur noch die Grundmauern und das Dach übrig. Als die Radioaktivität unter den Gefährdungspunkt gefallen war, begannen wir mit den Dreharbeiten. Rund um das Haus verstreut lagen im Staub und Geröll die Möbel, die Shojis und Fusamas, die Schiebetüren, Küchenutensilien, Fotos, Spielzeug, das gesamte Hab und Gut der Familie. Irgendwann, mitten in den Dreharbeiten, traf es mich wie ein Schlag. Das waren die Trümmer meiner Kindheit. Mit einem Mal erkannte ich sie wieder. Es war nicht nur die Geschichte meiner Eltern, sondern auch meine. Im Film bauen Marie und Satomi Stück für Stück das zerstörte Haus wieder auf. Als erstes setzen sie die Fusamas ein, als Schutz gegen Wind und Regen und als privaten Raum, der sich jedoch nach außen öffnen lässt. Jeder Raum ist in traditionellen japanischen Häusern eine vorübergehende Einheit, die sich verändern lässt. Eine Brücke zwischen Vorder- und Hintergrund. Die Räume reihen sich auf wie in einer Kette. Ihre Grenzen können verschoben und immer wieder neu definiert werden, dass außen der Garten und die Landschaft als Erweiterung ausgeborgt werden. Das ist das Konzept von Shakei, das zum ersten Mal in China im 17. Jahrhundert in einem Gartenjournal Erwähnung findet. Es kann in vier Kategorien ausgeborgt werden. Aus der Ferne, Berge, Meer und Seen. Aus der Nähe, Bäume, Pflanzen. Von oben, Wolken und Sterne. Und von unten, Steine und Teiche. Das klingt kompliziert, aber ist in seiner Schlichtheit sofort einleuchtend, wenn man nichtsahnend in einem traditionellen Hotel, einem Ryokan, die Shoji vor dem Fenster aufzieht und mit einem perfekten Ausblick auf ein Stückchen Natur belohnt wird. Das kann ein klitzekleiner Garten mit einer Kiefer im Hintergrund sein, ein Streifen Meer oder auch der ganze Berg Fuji in weiter Entfernung. Perfekt komponiert, immer wieder anders, zu verschiedenen Tageszeiten, Lichtstimmungen und Jahreszeiten, wirkt der Fensterausschnitt wie ein Bild oder eine Kameraeinstellung. In dem Film Kirschblüten Hanami habe ich das Shakei-Konzept bewusst eingesetzt. Tagelang wartet Rudi Angermeier, gespielt von Elmar Wepper, in einem Pensionszimmerchen darauf, dass der nebelverhangene Berg Fuji sich endlich zeigt, bis er eines frühen Morgens, nichtsahnend, die Shoji aufzieht, und da ist er plötzlich, umwerfend schön und perfekt kadriert. Nicht etwa, weil wir den Kameraausschnitt so gewählt hätten, sondern weil das Fenster der Pension präzise nach dem Shakei-Prinzip gebaut, von den Pensionsbesitzern geplant und einkalkuliert war. Jedes Mal geht ein Ah durch den Kinosaal, wenn das Fenster sich öffnet und man den Fuji sieht. Genauso, wie man es in Wirklichkeit aufzieht. In der modernen japanischen Architektur wird Shakei wieder vermehrt eingesetzt, um eine Verbindung zur bedrohten Natur zu schaffen und die Frage nach dem abgeschlossenen, privaten und dem geöffneten öffentlichen Raum neu zu stellen. Wie sehr wollen wir privat sein? Wie weit wollen wir uns öffnen? Wie stark wollen wir verbunden sein? Die Antworten sind stets kulturell vorgegeben. Eine Schiebetür kann man nicht abschließen, auch nicht hinter sich zuknallen. In den japanischen Zimmern hört man jedes Geräusch. Auch deshalb gibt es dort die sogenannten Love Hotels, in die sich Paare flüchten. Auf engem Raum miteinander zu leben ist jedoch so eingeübt, dass es das japanische Filmteam immer wieder vorzog, zusammen in einem Schlafsaal zu übernachten, statt jeder für sich in einem eigenen Hotelzimmer. Für das deutsche Filmteam eine unvorstellbare Zumutung. Die Beziehung zum Raum und zu sich selbst scheint in Japan grundlegend anders zu sein. Es gibt ein Bewusstsein dafür, dass nicht nur ich den Raum bewohne, sondern der Raum auch mich. Das ist zwar eine Binsenweisheit, natürlich macht mich ein schöner Raum glücklicher als ein hässlicher, aber dass auch meine Körperhaltung im Raum, mein Empfinden in diesem Raum bestimmt, war mir nicht geläufig. Zum ersten Mal verstand ich das, als ich mit meiner damals noch sehr kleinen Tochter durch Japan reiste. Oft waren wir müde, erschöpft, beide quengelten wir. Manchmal bekam sie einen Tobsuchtsanfall. Aber wann immer wir, natürlich auf Socken, einen traditionell eingerichteten Raum betraten, beruhigten wir uns sofort. Das geschah so verlässlich, dass ich überlegte, was genau der Grund dafür sein könnte. Der Raum war fast vollständig leer, bis auf einen niedrigen Tisch mit Sitzkissen. Die Tatami, die Reisstrohmatten, waren angenehm unter den Füßen und rochen gut. Das Licht durch die Papierwände vor den Fenstern weich. Die Schiebewände hübsch bemalt. Eine Blume in einer Vase oder ein kleines Ikebana-Gesteck reizend anzusehen. Entscheidend war jedoch, dass wir uns sofort auf den Boden setzten. Sich also meine Augenhöhe auf die meines Kindes verlagerte, nichts uns ablenkte, herausforderte, überforderte, dass uns allein der leere Raum umfasste. Tadaima. Es gibt einen Spruch auf Japanisch: Eine halbe Tatami-Matte zum Stehen, eine ganze zum Liegen. Er bezieht sich auf den Platz, den ein Mensch im Raum einnimmt. Tatami-Matten werden in Menschen gerechnet. Eine Matte ist so lang wie ein Mensch, ursprünglich Mann. Na klar. Das entspricht einer Länge von ca. 1,70 Meter. und noch heute werden Wohnungsgrößen manchmal in der Anzahl der Tatamimatten angegeben. Wie viele Tatamimatten brauchen wir also zum Leben? Wie viel Platz beanspruchen wir? Bei uns sind es heutzutage ca. 48 Quadratmeter pro Person, in Japan ca. 20 Quadratmeter. Die Mietpreise in Deutschland steigen seit Jahren. Allein in Berlin 2023 im Vergleich zum Vorjahr um fast 27%. Es steigen Wohnungsarmut, Wohnungsknappheit und die Wut. Für die Jungen ist ein Wohnungskauf im Unterschied zur älteren Generation in unerreichbare Ferne gerückt, auch wenn sie bereit sind, weniger Platz zu beanspruchen. Viele wohnen weiterhin bei den Eltern, verschieben Pläne auf ein eigenes Leben. Die Wohnungsknappheit wird verstärkt durch die Tatsache, dass es immer mehr Single-Haushalte gibt. 2024 waren es 40%. Und dass ca. 27% der über 65-Jährigen auf mindestens 100 Quadratmetern wohnen. Sie wollen auch deshalb nicht umziehen, weil sie berechtigte Angst haben, keine erschwingliche Wohnung mehr im vertrauten Stadtviertel zu finden. Es gibt Überlegungen, ob und wie man die Alten gesetzlich dazu bringen könnte, aus ihren großen Wohnungen auszuziehen. Vielleicht, wenn die gewährten Quadratmeter mit den Lebensjahren sinken? Mit 90 Jahren gibt es dann nur noch 4 Quadratmeter, also die Größe eines Betts. Und das wäre ja dann immer noch King Size. Die einen haben zu wenig Platz, die anderen zu viel. Wir brauchen praktikable und attraktive Konzepte zum freiwilligen Wohnungstausch und Bauen mit flexiblen Grundrissen. Klimapolitisch sind große Wohnungen und Häuser schon lange nicht mehr zu rechtfertigen. Bei den Jungen geht der Trend zur Zwei-Zimmer-Wohnung oder zum Tiny House. Neben finanziellen und ökologischen Überlegungen reflektiert diese Entwicklung vielleicht auch die Sehnsucht danach, in unwägbaren Zeiten einen beherrschbaren, kleinen Raum um sich herum zu errichten, der eher einem Kokon ähnelt als einem Palast. In dem kleinen Buch »Lob des Schattens« von 1933, das unter Foto- und Filmleuten schon lange herumgereicht wird wie ein Schatz, beschreibt der Schriftsteller Junichiro Tanizaki den ganz und gar anderen westlichen Umgang mit Licht und Schatten. Er verteufelt das elektrische Licht und befürchtet, dass es der japanischen Kultur den Garaus machen könnte, weil es alles aufs Unangenehmste ausleuchten würde. Unter dem gleißenden Licht gäbe es kein Geheimnis mehr und keine Schönheit. Tanizaki verdächtigt den Westen, jeden Schmutz und jeden Makel sichtbar machen zu wollen, um sie auszumerzen, während der Osten die Zeichen der Zeit verehrt und eine Erinnerung an die Vergangenheit aufrechterhalten will. Tanizakis flammender Appell gegen alles Westliche ist auch reaktionär und nationalistisch. Gleichzeitig beschreibt er präzise die japanische Ästhetik, die aus dem Schatten herausgeboren wird. Alles ist dämmerig, das Licht indirekt, was eher auf die tiefen Dächer der traditionellen Häuser zurückführt, die eher einem Schirm gleichen, im Westen dagegen einem Hut. Er schwärmt nicht nur von den schummrigen Innenräumen, sondern ebenso von den gedeckten Farben der Keramik, den dunkel glänzenden Lackschalen, die dem grünen Tee eine besondere Tiefe geben oder weißen Reis fast mythisch aufscheinen lassen, was in einem hell erleuchteten Raum nicht möglich wäre. Die japanische Ästhetik wird bestimmt vom Schatten und ist untrennbar mit der Dunkelheit verbunden. Das habe ich besonders eindrücklich bei den Dreharbeiten zu unserem Film »Erleuchtung garantiert« in einem alten Zen-Kloster erlebt. Es schien in den alten, mit Tatami ausgelegten Holzräumen nie wirklich hell zu werden, als befände man sich in einer permanenten Dämmerung. Und es war unklar, ob sich die Dunkelheit gerade zurückzog oder über einen schwappte. Anfangs wollte ich fast panisch vor die Tür laufen und mein Gesicht in die Sonne halten. Zunehmend geriet ich in einen traumartigen Zustand, in dem die Grenzen zerflossen, alles weich und fluide wurde. Keine Zeit mehr zu existieren schien und man ihr Vergehen nicht mehr bemerkte. Fast hatte ich Angst, wie im Märchen, irgendwann grau und alt vor die Tür zu treten. Morgens um 4 in der Meditationshalle konnte man kaum die eigene Hand vor Augen sehen. Langsam wurde in der Morgendämmerung, zitternd und zart, der eigene Schatten auf der Wand sichtbar, wie eine Metapher für unsere fragile Existenz. Und im schummrigen Tempelraum leuchtete das Gold der Stoffe und Statuen magisch auf, ganz so wie Tanizaki es beschreibt. Die romantische Ästhetik fand ihr hartes Gegengewicht in der Tatsache, dass wir im Kloster sehr viel putzen mussten. Jeden Tag die Tatamis wischen, die Papierquadrate der Shojis säubern, was aus meiner Sicht gar nicht nötig war, es war doch alles sauber. Die Mönche putzten vielleicht nur deshalb mit solcher Inbrunst, weil es als möglicher Weg zur Erleuchtung galt. Nicht sicher bin ich, ob dieser Weg auch für Frauen offen stand, die ja in unzähligen Klischees nicht die Erleuchtung, sondern ihren Lebenssinn im Putzen finden, in einem Fußboden, von dem man essen könnte, dem perfekten Wäscheschrank, einer tadellos aufgeräumten Küche und natürlich einem blitzblanken Badezimmer. Und wenn wir selbst nicht putzen, kommen andere Frauen zu uns, die es für uns tun, die wiederum ihre Wohnungen und ihre Familien zurücklassen, um sich mit dem Geld, das sie bei uns verdienen, eine andere, bessere Wohnung leisten zu können oder wenigstens eine neue Küche. Als ich bei dem Abt des japanischen Klosters vorsprach und um eine Drehgenehmigung bat, fragte er mich, ob ich eher viel oder wenig putze. Ohne nachzudenken, antwortete ich, ich putze eher wenig, um Zeit zum Schreiben und Filme machen zu haben. Er lachte und gab mir die Genehmigung, was bemerkenswert war, denn es handelte sich um ein reines Männerkloster, zu dem Frauen keinerlei Zugang hatten. Später stellte ich fest, dass sich in der Küche des Klosters sehr wohl Frauen aufhielten, die für die Mönche kochten, aber sie zählten offensichtlich nicht. Ich wehrte mich, das Putzen als philosophische Lektion zu verinnerlichen, nach der es keine endgültige Ordnung und Sauberkeit geben kann, alles Putzen, ständiges Bemühen und absolute Sinnlosigkeit ist. Frauen wissen das. Aber zur Vertiefung dieser Erkenntnis wurden wir allesamt in den Wald geschickt, um ihn schweigend zu fegen. Jeden Tag und stundenlang fegte ich zusammen mit den Schauspielern und dem kleinen Filmteam Laub im Wald und träumte manchmal heftig von einem Laubbläser. Gleichzeitig füllte die Stille den Raum auf, den äußeren wie den inneren. Und es gab mehr Platz für Magie. Ein klassischer Tatami-Raum hat kaum Stellwände und keinen Stauraum, keine Schränke, nur wenige Regale. In traditionellen japanischen Wohnungen herrscht deshalb oft ein gigantisches Chaos von aufgeschichtetem Zeug. Fremde lässt man auch deshalb fast nie ins Haus, außer sie suchen einen Drehort für einen Film und sind bereit, gutes Geld dafür zu zahlen. Nirgendwo habe ich mehr Unordnung gesehen als ausgerechnet in Japan. Meine Mutter war davon überzeugt, dass die äußere Ordnung oder Unordnung den Zustand des eigenen Gehirns widerspiegelt. Und angesichts des Chaos in meinem Teenagerzimmer rief sie immer wieder aus, »So wie es in deinem Zimmer aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf aus.« Sie fand mich schlampig, was natürlich überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Ich empfinde die Anwesenheit von Dingen schlicht als beruhigend. Ein gewisses Chaos gibt mir das Gefühl, nicht die Herrscherin über die Dinge, sondern mit ihnen verbunden zu sein und von ihnen inspiriert zu werden. Alles Quatsch aus der Sicht meiner Mutter, die einen täglichen Kampf gegen die Unordnung der Familie führte. Meine Schwestern wurden sehr ordentlich. Allein ihre Wäscheschränke lassen mich in Ehrfurcht erstarren. Ist nicht alles vorläufig, weil alles vergänglich ist? Von klein auf versuchen wir Ordnung in unserer Welt zu schaffen. Wir sortieren Bauklötze, noch bevor wir sprechen können, halten uns an Dingen fest, um Halt zu finden in einer sich ständig verändernden Welt. Wohnen bedeutet, mit Dingen zu leben, auch wenn es vielleicht nur wenige sind. Unsere ganz eigene Art der Unordnung oder Ordnung sagt vielleicht doch etwas aus über unseren Charakter. haben die, die Dinge manisch ansammeln, insgeheim Angst vor Verlust und Trennung? Können die, die das Geschirr in der Spüle stapeln, sich generell zu nichts durchringen und hoffen darauf, dass andere für sie den Abwasch erledigen werden? Sind die, die immer die Schränke offen stehen lassen, energisch am Anfang einer Handlung und lahm am Ende? Und die, die ständig einen Schluck Kaffee in der Tasse, eine Gabel Spaghetti auf dem Teller oder einen Löffel Pudding übrig lassen, schlicht egoistisch? Und was ist mit denen, die nie den Papier- oder Wäschekorb treffen und das, was daneben geht, ungerührt liegen lassen? Oder den Zahnpastatuben nicht zuschraubern? Hoffen sie auf eine göttliche Intervention? Wir verbringen Jahrzehnte damit, Dinge anzuhäufen, um sie dann wieder auszumisten und loswerden zu wollen. Laut Statistischem Bundesamt von 2021 besitzt ein durchschnittlicher Haushalt um die 10.000 Dinge. Vor 100 Jahren waren es 180. In unseren Schubladen sollen allein 2 Millionen Handys schlummern. Als ich zeitweise in einer Kleiderkammer für Geflüchtete aushalf, schockierten mich die Berge von alten Klamotten, die die Leute aus ihren Kellern und Schränken schaufelten. Unser über Jahrzehnte angewachsener Konsum und Überfluss wirkte obszön angesichts der Menschen, die nichts mehr hatten. Am Ende des Lebens bleibt uns das große Aufräumen nicht erspart. Und wenn wir es selbst nicht mehr schaffen, müssen es andere für uns erledigen. Meine Eltern überließen diese Arbeit komplett uns Kindern. Sie, die Besitz immer für Ballast gehalten hatten, hatten in ihrer Wohnung, auf dem Dachboden und im Keller unglaubliche Mengen an Dingen angesammelt. Bücher, Schallplatten, CDs, Fotoalben aus 70 Jahren, Super-8-Filme samt Projektoren, Kinderspielzeug, Kinderbücher, Klamotten, Schuhe, Bastelkram, selbstgemachte Vasen, Schmuck, getöpferte Tiere, Mitbringsel aus fernen Ländern, wie zum Beispiel eine metergroße afrikanische Maske, Geschirr, Besteck, vor Jahrzehnten abgelaufene Medikamente, Scheren, Stifte, Koffer, Taschen, alte Handys und Computer, liebevoll aufgehobene Geschenke ihrer Enkelkinder, Schulhefte ihrer Kinder, Tagebücher, kistenweise Briefe, nicht nur aus ihrer, sondern auch aus vorangegangenen Generationen. Alte Porträts in Öl von nicht besonders hübschen Menschen, von denen wir nicht mehr wussten, wer sie gewesen waren. Wir fühlten uns überwältigt und überrollt, hin und her gerissen zwischen dem Verlangen, alles sofort in einem Rutsch wegzuwerfen und dem Impuls, es über Tage, Wochen, Monate genau zu studieren und zu wertschätzen. Und wir stellten uns immer wieder die Frage, was erzählte uns ein Gegenstand wirklich über unsere Eltern und ihre Geschichte? Wir erwarten von den Dingen, dass sie Zeugnis ablegen von unserer Existenz, uns Halt geben und mit der Welt verbinden, uns erfreuen, erinnern oder auch Status verleihen. Dinge werden geerbt, geschenkt, gekauft, manchmal sind sie aber auch gestohlen, wurden enteignet, geraubt. Man denke nur an die Bronzen von Benin. Dinge bekommen nicht nur ihre Bedeutung durch die Geschichten, die sie erzählen, sondern auch durch die, die sie verschweigen. Allein im Archiv des Bayerischen Nationalmuseums liegen bis heute 7 Tonnen Silber, die Juden und Jüdinnen im Dritten Reich weggenommen wurden und deren Rückgabe in den meisten Fällen nicht mehr möglich ist. Wer alles zurücklassen muss, hat Angst, für immer die Verbindung zur eigenen Geschichte zu verlieren. Auf der Kinderseite der Süddeutschen Zeitung berichten geflüchtete Kinder von den Gegenständen, die sie mitgenommen haben. Ein kleiner Junge aus der Ukraine nahm einen Stein aus seiner Straße mit, den er hütet wie einen Schatz. Meine Eltern ließen weit mehr als 10.000 Dinge zurück. Lange überlege ich, was ich als Andenken mitnehmen möchte, welcher Gegenstand wirklich noch eine tiefe Verbindung zu ihnen schafft. Am Ende entscheide ich mich für 2 kleine blaue Nilpferde, die mein Vater immer wieder aus Ton geformt, glasiert und bemalt hat. Als ich noch einmal nachlese, was es mit ihnen auf sich hat, lerne ich, dass die ägyptische Göttin Taweret in der Form eines trächtigen Nilpferds als Geburtshelferin verehrt wurde. Mein Vater war Frauenarzt und Geburtshelfer, wie auch schon sein Vater. Auf einer Plakette neben der Haustür steht: Dieses Haus erbaute Dr. Heinrich Dörje im Jahre 1908 als Frauenklinik. Über 2500 Kinder wurden hier geboren. Am 9. Oktober 1943 wurde das Haus durch Bomben zerstört und 19 Jahre später wieder aufgebaut. Von meiner Mutter nehme ich die kleinen Tagebücher mit und einen abgewetzten Küchenhandschuh, mit dem sie jedes Weihnachten die Weihnachtsgans aus dem Ofen holte, die Zwetschgenkuchen und die Aufläufe, die unzähligen Geburtstagstorten für uns. Manchmal stecke ich meine Hand in ihren Küchenhandschuh. Ich stehe in der Küche und bin einen kurzen Moment lang sie, die unablässige Hüterin des Hauses und der Familie. Wo war ihr Raum, frage ich mich. Wo war sie wirklich? Ich traue mich nicht, noch einmal durch die ausgeräumte, leere Wohnung zu gehen. Zu schmerzhaft ist das mit einem Mal Geisterhafte unserer gesamten Familiengeschichte. Wo sind wir nur alle hin? Und wo bin ich? Wo bin ich zu Hause? Nach der langen Reise mit meinem kleinen Kind durch Japan bestellte ich Tatami-Matten und legte nach einem komplizierten Plan das niedrige Dachstübchen im Bauernhaus mit ihnen aus. Sie dufteten nach Reisstroh. Wir breiteten einen Futon aus, installierten eine Lampe aus Japanpapier. Unser Beruhigungszimmer. Zufrieden saßen wir als Familie auf dem Boden. Von fern klangen die Kuhglocken. Jemand sägte wie immer. Ein Traktor fuhr scheppernd vorbei. Wir waren in Bayern und in Japan. Tadaima. Ich fand heraus, dass ich keinen Schreibtisch und Schreibraum brauchte, sondern weiterhin am besten im Bett schrieb, wenn das Kind neben mir schlief. Allerdings nicht mehr auf der lauten Monika, sondern mit der Hand. Oder am Küchentisch, wenn das Essen kochte. Oder am Spielplatz. Oder während der Sendung mit der Maus. Immer nur kurz, meistens nicht mehr als 10 Minuten. Das musste reichen. Und es reichte tatsächlich. Nie zuvor war ich so produktiv. Später, als das Kind in den Kindergarten ging und wir die meiste Zeit wieder in der Stadt wohnten, weil mein Mann schwer erkrankt war, blieb ich nicht in der leeren Wohnung, sondern flüchtete ins Café und schrieb dort. Ich saß in einer Ecke, hörte das Gemurmel der anderen und war dennoch ganz für mich. Wenn ich Glück hatte, verfiel ich in Trance, wie in meinem Kinderzimmer. Und ich verstand, hier ist für immer mein Raum, ganz für mich allein, my room of my own. Viele, viele Jahre später gibt es das alte Bauernhaus immer noch. Und immer noch gibt es keine gescheite Heizung, außer dem Kamin. Immer noch den Küchentisch der Vorbesitzer, in dem inzwischen der Holzbock bohrt. Immer noch ist das Badezimmer nicht renoviert. Dafür haben wir die Scheune ausgebaut, zu einem großen Zimmer, in das anders als bei den kleinen Fenstern im Haupthaus die Sonne durch große Schiebetüren fällt. Ich sehe von dort aus direkt auf den kleinen Apfelbaum, der treu weiter Äpfel produziert, die besonders gut schmecken. Immer noch ist der Garten verwildert. Immer noch ist keine Gärtnerin aus mir geworden. Im Hausflur hängen inzwischen kleine Skelette aus Mexiko. Im Schlafzimmer ein Tanker, ein bemaltes Rollbild aus Bhutan. Im Wohnzimmer eine Fuchsmaske aus Japan. Und im Regal steht eine absurd hässliche Karaffe in Form eines Hasen von einem Flohmarkt in der Gegend. Die Welt ist bei mir. Ich wohne hier und in ihr. Und wenn ich mir Mühe gebe, höre ich die verschwundenen Kühe im Kuhstall weiterhin mampfen und muhen.
Doris Dörje las den letzten Auszug aus ihrem Essayband Wohnen. Das Buch ist in der Reihe Leben im Hansa Verlag erschienen, das Hörbuch bei Roof Music. Diese Folge finden Sie noch im Internet bei uns und in unserer NDR Kultur App.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. US-Präsident Trump zeigt sich weiter zuversichtlich, dass der Ukraine-Krieg bald enden könnte. Er gehe davon aus, dass Wladimir Putin ein Abkommen wolle, so Trump. Gleichzeitig kritisierte er den russischen Präsidenten für den jüngsten Beschuss der Ukraine. Aus Washington, Carsten Kühntop.
Im Oval Office machte Trump seinem Ärger über Kreml-Chef Putin erneut Luft. Die massiven Angriffe auf Kiew in der Nacht zu gestern hätten ihm nicht gefallen, sagte der Präsident zu Journalisten während eines Besuchs des norwegischen Regierungschefs. Mitten während Gesprächen über Frieden seien Raketen abgefeuert worden. Darüber sei er nicht glücklich. Trump deutete an, dass er unter Umständen bereit wäre, Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen, wenn der Kreml bei Washingtons Friedensbemühungen nicht mitziehen sollte. Dann würde Dinge passieren, sagte der Präsident, wurde aber nicht konkreter. Unterdessen spielt Russland weiter auf Zeit. Außenminister Lavrov sagte dem Sender CBS, man sei bereit, ein Abkommen zu schließen. Allerdings müssten so wörtlich